Ja, einen wunderschönen Sonntag auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr in den Gottesdienst gekommen seid und wir den gemeinsam feiern dürfen. Der erste Thessalonikerbrief ist einer der ältesten Briefe überhaupt aus dem Neuen Testament. Und das erste Kapitel dieses Briefes beschreibt in einer sehr komprimierten Weise den lebendigen Glauben der ersten Christen. Es werden drei Merkmale aufgezählt im Kapitel 1 in Vers 9. Erstens, die Jesus-Jünger haben sich von den toten Götzen abgewandt. Zweitens, sie haben sich hingewandt zu dem lebendigen Gott und sie dienen diesem Gott. Und dann gibt es dort das dritte Merkmal der ersten Gemeinden. Sie warten auf den Sohn, der vom Himmel wiederkommen wird und vor dem zukünftigen Gericht rettet. Also mit den ersten beiden Merkmalen können wir hoffentlich viel anfangen. Christen haben sich abgewandt von den toten Götzen, sie haben sich getrennt von dem, was Gott nicht gefällt, und sie haben sich zugewandt zu dem lebendigen Gott und sie dienen ihm. Aber wie ist das mit dem dritten Merkmal, dem Warten auf den Sohn? Unter den ersten Christen war das sehr angesagt. Damals mussten die Gemeinden große Erniedrigungen erdulden. Viele Christen wurden zeitweise verfolgt. Später dann, als das Christentum im Römischen Reich zur Staatsreligion erklärt worden ist, ging es den Gemeinden äußerlich viel besser. Sie wurden jetzt sogar aufgefordert, sich öffentlich zu ihrem Glauben zu stellen. Und wenn es einem gut geht, dann vergisst man schnell, dass wir hier keine bleibende Stadt haben. Ich telefonierte kürzlich mit einem Freund, der in die Schweiz gezogen ist. Und wenn er auf dem Balkon steht, kann er den höchsten Berg der Alpen bewundern. Und ich verrate euch, was er mir gesagt hat. Also, Ron, mir geht's hier so gut. Wenn ich hier in die Alpen reinschaue, dann kann das mit der Wiederkunft Jesu ruhig noch ein bisschen dauern. Tatsächlich ist die Wiederkunft auf das Kommen des Herrn, das die in der ersten Zeit so ausgeprägt war, allmählich übermalt worden durch die Annehmlichkeiten des Lebens im Hier und Jetzt. Und deshalb hat die frühe Kirche gesagt, also im frühen Mittelalter, dass wir den zweiten Advent dafür nutzen, um darüber nachzudenken, ja, was heißt das überhaupt, dass der Herr wiederkommt? Die Adventszeit ist also nicht nur eine Zeit der Erinnerung, sie ist auch eine Zeit der Erwartung. Als Kinder des Lichts bereiten wir uns vor auf den Tag des Herrn. Und genau das wollen wir heute tun. Wir hören am zweiten Advent auf einen Bibeltext aus dem Jakobusbrief. Ich lese die Worte das siebte Kapitel gibt es gar nicht. Jakobus 5, die Verse 7 bis 11. Also Jakobus 5, die Verse 7 bis 11. Die Seite 277 im hinteren Teil der ausliegenden Bibeln. Dort heißt es: So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben im Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. So sagt es Gottes heiliges Wort. Ich möchte noch kurz mit uns beten, bevor wir dann genauer hineinschauen. Allmächtiger Gott, wir loben dich dafür, dass wir in dieser Adventszeit über die Menschwerdung deines Sohnes staunen dürfen. Wir danken dir, dass du uns in unserer Verlorenheit aufgesucht hast. Du bist uns nachgelaufen. Du hast uns herausgerettet aus dieser gegenwärtigen bösen Zeit, damit wir auf dem Weg des Friedens unserem Herrn nachfolgen. Wir loben dich dafür, dass du selbst unsere Herzen immer wieder neu auf dich ausrichtest und dass du uns zeigst, was wirklich wichtig ist. Und du mögest das auch heute tun durch dein Wort. Hilf uns durch deinen Heiligen Geist. Schenke uns Verstehen, Glauben und Tun. Amen. Den Text haben wir gehört. Wir werden uns jetzt in drei Punkten genauer mit ihm beschäftigen. Der erste Punkt wird heißen, wartet geduldig. Da geht es um den Vers 7 im 5. Kapitel. Der zweite Punkt heißt dann, wartet aktiv. Da geht es um die Verse 8 bis 10. Und der dritte und letzte Punkt, Gott ist ein barmherziger Erbarmer. Das ist dann der Vers 11. Also wir starten, wie das so üblich ist, mit dem ersten Punkt. Wartet geduldig. Jakobus ruft das den Geschwistern in der Gemeinde zu, an die er diesen Brief geschrieben hat. Seid nun geduldig bis zum Kommen des Herrn. Und wenn da so ein Bindewort steht, wie man das nennt, nun oder deshalb oder also, dann deutet das darauf hin, dass das, was Jakobus jetzt sagen wird, was er uns sagt, in einem ganz engen Zusammenhang steht mit dem, was er im vorhergehenden Abschnitt gesagt hat. Und was hat er denn dort gesagt im Kapitel 4 und im ersten Teil von Kapitel 5? Er hat dort zur Langmut aufgerufen angesichts einer ungerechten Behandlung durch reiche Leute. Also er hat polemisiert gegen einen ungerechten Reichtum im Kapitel 4 und am Anfang von Kapitel 5. Ich muss hier das auch klarstellen, es geht hier nicht darum, dass Gott etwas gegen Reichtum hat, aber er hat etwas gegen ungerechten Reichtum und darum geht es dort. Er beschreibt Leute außerhalb der Gemeinde, die reich geworden sind, indem sie ihre Angestellten betrogen haben. Sie haben ihnen nämlich keinen Lohn ausgezahlt und das führte dazu, dass die Leute unruhig waren und einige dieser Leute waren auch in der Gemeinde, die drohten zu verbittern. Und das kann man ja gut verstehen. Da sind auf der einen Seite die reichen Leute, die im Wohlstand leben und das Leben genießen im Überfluss und dann sind auf der anderen Seite die Mitarbeiter, die die Ernte eingebracht haben und die noch nicht einmal wissen, was sie der Familie zu Hause auf den Tisch stellen können. Und wenn man in so einer Situation steht und ungerecht behandelt wird, da kann man schon auf den Gedanken kommen, jetzt die Sache selbst in die Hand zu nehmen und eine kleine Revolution anzuzetteln und für Gerechtigkeit zu sorgen. Oder, das ist die andere Möglichkeit, man verbittert und zerbricht daran, dass man so ungerecht behandelt wird. Und Gott sieht diese Situation und er weiß darum, dass das für die Leute in der Gemeinde eine schmerzhafte Erfahrung ist. Aber er sagt, nein, zettelt keine Revolution an, sondern durch den Jakobus fordert er die Christen dazu auf, hey, ihr sollt in dieser nicht einfachen Situation geduldig bleiben und das standhaft ertragen, was da passiert, heute, morgen, ja bis zum Tag, an dem der Herr wiederkommen wird. Das ist also die Aufforderung zur Geduld. Seid geduldig, bis der Herr wiederkommt. Das ist das große Oberthema dieses Textes. Und das führt uns zum zweiten Punkt, der heißt, wartet aktiv. Das sind die Verse 8 bis 10. Es gibt ja unterschiedliche Arten zu warten. Ich weiß nicht, wer von euch in den letzten Jahren viel mit der Bahn gefahren ist. Da ist so passives Warten angesagt. Ne? Man sitzt dann oder man steht auf dem Bahnsteig und man kann da nicht viel machen. Es sei denn, man hat erste Klasse Bahncard und kann dann von der Bahn sich da einen kostenlosen Kaffee ziehen und zurückziehen. Die meisten Leute stehen auf dem Bahnsteig und machen nichts oder fast nichts. Sie daddeln natürlich, ne? Also sie gucken alle auf ihr Handy. Jakobus denkt nicht an ein passives Warten. Und damit wir ihn nicht missverstehen, erläutert er das anhand einiger konkreter Beispiele. Zuerst erwähnt er einen Bauern oder einen Landwirt. Da heißt es, siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Ernte und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- oder Spätregen empfange. Und das Bild vom Bauern, das passt hier ganz hervorragend aus zwei Gründen. Einmal wird deutlich, dass der Bauer das Wachstum nicht selbst bewirkt. Der Bauer bestellt die Ernte, Gott schenkt das Wachstum. Der Bauer streut den Samen auf Hoffnung. Er hofft nämlich auf den Frühregen im Oktober, und damit der Samen aufgeht, und er hofft auf den Spätregen im Frühjahr. So ist das in Israel. Es geht um ein hoffnungsvolles Hoffen oder Harren darauf, dass Gott seine guten Gaben schickt. Und so wie der Bauer geduldig auf den Regen wartet und auf die erfolgreiche Ernte, so sollen wir warten auf Gottes Handeln und auf die Wiederkunft seines Sohnes. Jakobus möchte sagen, lernt geduldig zu sein. Lernt aus der Abhängigkeit von Gott heraus zu leben. Er ist derjenige, der das Wachstum schenkt. Und er ist derjenige, der dafür sorgen wird, dass der Sohn zur rechten Zeit wiederkommen wird. Das Bild vom Bauern zeigt aber noch etwas anderes. Es zeigt uns nämlich, dass es um ein wirklich aktives Warten geht. Der Bauer sitzt nicht herum, nachdem er den Samen ausgestreut hat. Der ist das ganze Jahr über beschäftigt. Ich habe als Schüler mal auf einem Bauernhof gearbeitet. Und da durfte ich mal sehen, wie fleißig Bauern sind, wenn sie wirklich eine ertragreiche Ernte und ein gutes Geschäft haben wollen. Da gab es immer etwas zu tun, nicht nur im Herbst. Die Ernte musste verarbeitet werden, die Tiere mussten versorgt werden, das Gerät musste gewartet werden, die Ernte musste verkauft werden. Also Bauern, die stehen ganz früh auf und die gehen ganz spät schlafen. Und in meinem Fall war das so, dass die Familie, bei der ich da war, die sind noch nicht mal in Urlaub gefahren. Die konnten sich das nicht leisten, weil sie Zeit haben mussten, um die Tiere zu versorgen. Und Jakobus benutzt dieses Bild, um uns herauszufordern, aktiv geduldig zu warten. Sitzt nicht herum, nutzt die Zeit. Aber was sollen wir denn tun? Das Erste, was er uns mitgibt, lautet, stärkt eure Herzen. Das ist der Vers 8. Wir finden fast die gleiche oder dieselbe Formulierung in 1. Thessaloniker 3, Vers 13. Wer das mitlesen möchte, das ist dort auf der Seite 235 im hinteren Teil der ausliegenden Bibeln. Dort geht es um das Wachstum in der Liebe und in der Heiligung. Und dort schreibt Paulus, in diesem Fall, wir bitten Gott, dass er euch, die gleiche Formulierung, innerlich stark macht, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient, und ihr in Heiligkeit vor Gott treten könnt, wenn der Herr wiederkommt. Und tatsächlich werden unsere Herzen stark, wenn die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft von Christus, ihren Reichtum unter uns entfalten kann. Das geschieht dort, wo wir Gottes Wort hören. Das geschieht, wo wir geistliche Lieder singen, wo wir gemeinsam beten. Und das passiert dort, wo wir nach dem Reich Gottes trachten und die Dinge des Alltags diesem Trachten unterordnen. Insbesondere das, was wir hier erleben, Gottesdienste, sind Zeiten, in denen unsere Herzen gestärkt werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dabei sind. Aber der zweite Teil von Vers 8 deutet darauf hin, dass Jakobus hier was anderes im Blick hat. Er begründet die Festigung der Herzen damit, dass das Kommen des Herrn nahe ist. Und jetzt sind wir bei dem Thema, das Waldemar letzte Woche in seiner wunderbaren Predigt schon angesprochen hat. Wir können auf den Gedanken kommen, dass Jakobus mit einer unmittelbaren Wiederkunft des Herrn gerechnet hat. Und auch Paulus und sogar Jesus wird nachgesagt, dass ihre Verkündigung geprägt war von einer ganz starken Naherwartung. Albert Schweitzer, der berühmte Arzt und Theologe, der hat sich damit beschäftigt und hat gesagt, Jesus hat unmittelbar damit gerechnet, dass das Gericht kommen wird. Also die ganze Verkündigung von Jesus war geprägt von der Erwartung des letzten Gerichtes. Und die Gemeinde hat es von Jesus übernommen, aber dann ist das letzte Gericht nicht gekommen. Jesus hat sich also geirrt und deshalb hat dann die Kirche angefangen, die Verkündigung von Jesus zu ersetzen durch Dogmen und sie hat dann angefangen, Jesus Göttlichkeit zuzusprechen und so weiter. Wir haben jetzt nicht die Zeit, uns das im Detail anzuschauen, aber so viel darf ich sagen. Es lässt sich leicht zeigen, dass das nicht stimmt. Schon Jesus hat seine Jünger auf ein langes Warten eingestellt. Und auch Paulus hat mehrfach darüber gesprochen, dass da noch bestimmte Dinge passieren werden, bevor Jesus wiederkommt und dass wir in dieser Zeit sehr wachsam sein sollen und dass wir die Zeichen der Zeit verstehen sollen, damit das für uns nicht überraschend kommt, so wie für die Welt. Wie sollen wir das dann verstehen, dass der Herr nahe ist? Die frühen Christen, die waren überzeugt davon, dass Jesus unmittelbar wiederkommen kann. Wie Jesus wussten sie aber weder Tag noch Stunde. Sie lebten so, als ob sie die letzte Generation wären, ohne zu wissen, wann letztlich Jesus wiederkommt. Und darum geht es hier. In einem gewissen Sinne ist das Reich Gottes schon angebrochen. Es ist unter uns. Und doch könnte es sein, dass wir noch lange auf die Vollendung warten müssen. Ich will versuchen, das jetzt mal mit einem Bild zu erklären. Und ich warne euch, es stammt nicht aus dem Herrn der Ringe. Es ist ein Bild, das der Tübinger Karl Heim öfters benutzt hat. Wir alle kennen ein Gewitter. Wir sehen den Blitz und Sekunden später kommt der Donner. Einige von euch werden das schon mal in den Alpen erlebt haben. Das ist besonders unangenehm, wenn man da so ein Gewitter über sich ergehen lässt. Ja, warum kommt erst der Blitz und später der Donner? Das wissen wir heute, weil die Lichtwellen viel schneller sind als die Schallwellen. Und Karl Heim hat gesagt, wir Christen, wir leben in dieser Zeit der Verzögerung. Christus hat triumphiert. Mit seinem Kommen, mit seinem Sterben, mit seinem Auferstehen hat er sein Reich errichtet. Und mit den Augen des Glaubens können wir das jetzt schon sehen. Und wir wissen, dass der Herr Sieger ist. Und eines Tages wird dann der Donner kommen. Und das wird der Donner des Gerichtes sein. Und jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird die Herrschaft von Christus bekennen müssen. Dann wird das Königreich vollendet. Dann kommt das letzte Gericht. Das Kommen des Herrn ist nahe, bedeutet also, der Herr wird gewiss wiederkommen. Und deshalb lebt mit einer aktiven, mit einer lebendigen Erwartung seiner Wiederkunft. Seid bereit für sein Kommen. Erlaubt Jesus, eure Herzen schon jetzt auszufüllen. Unsere Herzen werden nicht ausgefüllt, indem wir in sie hineinschauen oder einen Yogakurs besuchen. Unsere Herzen entwickeln geistliche Standfestigkeit, wenn wir sie auf die Wiederkunft unseres Herrn ausrichten. Denn dann leuchtet die helle Zukunft schon jetzt in unsere Gegenwart hinein und durch uns auch in die Welt hinein. Jakobus geht aber noch weiter. Zum aktiven Warten gehört auch, dass wir nicht übereinander seufzen. Es heißt, seufzt nicht gegeneinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Jetzt geht es um das Miteinander in der Gemeinde. Die Spannungen zwischen Reichen und Armen sind eingeschlossen, aber das Thema ist größer. Das Fass umfasst mehr, das er hier öffnet. Es gibt viele Dinge, über die wir murren können. Wir können darüber seufzen, dass jemand mehr Gaben hat als ich. Wir können darüber murren, dass jemand mehr Aufmerksamkeit bekommt als ich. Und wir können sehr unzufrieden sein, weil wir uns mit unserer Meinung in einer bestimmten Sache nicht durchsetzen konnten. Jetzt müssen wir aufpassen an dieser Stelle, dass Seufzen und Murren ist nicht immer schlecht. Wir haben ein ganz berühmtes Beispiel dafür, dass durch das Murren einiger Leute in der Gemeinde ein sehr guter Prozess angestoßen wurde. Das 6. Kapitel der Apostelgeschichte berichtet darüber. Da wurden die Witwen der griechisch sprechenden Juden schlecht versorgt, sozial schlecht versorgt. Und dann sind einige aufgestanden und haben gemurrt und dann ist man zusammengekommen und dann hat man darüber gesprochen und am Ende stand eine sehr gute Entscheidung. Man hat Diakone gewählt, die dann die sozialen Aufgaben in der Gemeinde übernommen haben, sich unter anderem auch um die Witwen gekümmert haben und die Apostel hatten mehr Zeit für ihre eigentliche Arbeit. Aber manchmal lassen sich die Umstände nicht ändern oder sie lassen sich nur umändern, wenn an anderer Stelle ein noch größerer Schaden entsteht. Und solche Umstände fasst Jakobus hier in den Blick. Wir sollen dann nicht gegeneinander klagen, sondern es dem Richter überlassen, der schon vor der Tür steht. Gemeint ist hier Jesus, der leibliche Bruder des Jakobus, der eben eines Tages als der Richter wiederkommen wird. Und wenn er wiederkommt, dann wird er die Ungerechtigkeiten beseitigen. Aber solange er noch vor der Tür steht, sollen wir drunter bleiben. Also Geduld üben und Böses nicht mit Bösem vergelten. Ein Richtgeist steht im Gegensatz zur brüderlichen Liebe. Paulus erklärt das sehr schön im Epheserbrief, im Vers 2 und 3. Ich will das einfach mal deutlich machen, wie wichtig ihm das ist, dass wir Geduld haben und dass wir bereit sind, auch Dinge zu ertragen, die für uns nicht angenehm sind. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Jakobus weiß genau, wie schwer das ist, gerade dann, wenn wir ungerecht behandelt werden oder wenn wir Leiterfahrungen machen, die Zunge im Zaum zu halten. Und deshalb macht er uns Mut, indem er noch einige Beispiele heranzieht. Er unterstreicht seine Forderung durch das Heranziehen biblischer Vorbilder. Er schreibt: Nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben im Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Er erinnert uns also an die Geduld der Propheten, die im Namen Gottes geredet haben und die wurden dafür nicht belohnt mit Aufmerksamkeit, mit Streicheleinheiten, sondern die haben unvorstellbar Widerstand ertragen müssen. Denken wir an den Propheten Jeremia. Der hat mal gesagt: Warum bin ich aus dem Mutterleib hervorgekrochen? wenn ich nur Jammer und Herzeleid sehen muss und meine Tage nur Schmach sehen. Und trotzdem hat er treu das Wort Gottes ausgebotschaftet, eigentlich bis hin zur Selbstaufgabe. Explizit erwähnt wird Hiob. Er ist geradezu die alttestamentliche Beispielgestalt frommen Aushaltens. Wir kennen wahrscheinlich das Leid, das über ihn gekommen ist. Gott erklärte gegenüber dem Satan, dieser Hiob, es gibt keinen, der so gerecht ist wie dieser Mann. Der ist rechtschaffen und redlich, er fürchtet Gott und er meidet das Böse. Und was passiert dann? Sein Vieh starb, er verlor seine Knechte, seine Töchter und Söhne, er wurde unvorstellbar schwer krank und am Schluss, eigentlich der Höhepunkt dieser Vorgeschichte vom Buch Hiob, dann sagt seine Frau, warum hältst du immer noch an der Vollkommenheit Gottes fest? Verfluche doch Gott endlich und stirb! Jetzt denkst du vielleicht, hey Ron, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Propheten ja auch gemurrt haben. Der Hiob, wenn man das Buch liest, der klagt kapitelweise, klagt er. Wie passt das denn zusammen? Wieso wird uns denn der Hiob, der so murren konnte, als ein Vorbild hingestellt? Weißt du, was der Unterschied ist zwischen einem guten und einem falschen Klagen? Hiob und viele andere Propheten, die haben ihr Herz vor Gott ausgeschüttet, um den Menschen Einblicke in das Herz Gottes zu ermöglichen. Der falsche Kläger, der wendet sich von Gott ab, um sein Wehklagen vor Menschen auszubreiten. Der gute Kläger, der ringt mit Gott und vor Gott. Man könnte sagen, er kämpft mit Gott. Der böse Kläger, der wendet sich von Gott ab und er tritt selbst als Richter auf. Das ist der Unterschied. Und manchmal braucht es viel Zeit, um zu erkennen, wie sehr wir Menschen auf einen starken Erlöser angewiesen sind. Manchmal müssen wir durch viele dunkle Täler hindurchgehen, bis wir erkennen können, wer Gott wirklich ist. Und wenn Jakobus davon schreibt, dass Hiob ein gutes Ende oder einen guten Ausgang hatte, dann dachte er an das, was Hiob im 42. Kapitel beschrieben hat oder bekannt hat. Ich möchte uns das mal auszugsweise vorlesen. Da schreibt Hiob oder sagt Hiob, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber haben meine Augen dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Was musste dieser Hiob für einen Weg durchlaufen, um an diesen Punkt zu kommen? Da war viel Verzweiflung, da war Angst, da war Zerbruch. Aber Jakobus macht hier deutlich, das war nicht umsonst. Gott hat das zu einem guten Ende geführt. Hiob erkannte schließlich, wie schön, wie wahr und wie souverän Gott ist. Hiob wurde durch Leid in eine lebendige, persönliche Beziehung zu seinem Gott hineingeführt. Das möchte uns Jakobus mitgeben. Das spricht er der leidenden Gemeinde zu. Euer gegenwärtiges Leiden ist nicht das Ende der Geschichte. Gott wird die Situation zu einem Guten wenden. Vielleicht bald, aber ganz sicher dann, wenn der Herr zurückkommen wird. Und das führt uns zum dritten und letzten Punkt. Gott ist ein barmherziger Erbarmer. Hier geht es vor allem um den Vers 11. Und dieser Vers, der beginnt mit einer Seligpreisung. Und Seligpreisungen kann man schnell missverstehen. Es geht hier nicht um Emotionen. Wenn dort steht, siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben, geht es eigentlich eher um den Status, den jemand hat vor Gott. Also es geht nicht darum, dass jemand sich gut fühlt, der Christus nachfolgt und bis zum Ende durchhält, sondern es geht darum, dass er eine intakte Beziehung zu Gott hat, dass er errettet ist. Aber wie weiß ich denn, ob ich errettet bin und bis zum Ende ausharre? Das ist eine berechtigte Frage. Und mir scheint, dass Jakobus hier zwei Antworten gibt, die, wenn man sie genauer anschaut, doch sehr gut zueinander passen. Er sagt uns einmal das, was bisher schon deutlich geworden ist. Bleibt geduldig. Haltet aus bis zum Schluss, bis der Herr wiederkommt. Seid nicht passiv, sondern gestaltet diese Zeit des Wartens aktiv. Stärkt eure Herzen, indem ihr auf die Wiederkunft ausgerichtet lebt. Klagt nicht übereinander, sondern ertragt einander. Nehmt euch an der Leidensbereitschaft der Propheten ein Beispiel. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann weißt du, was Jakobus hier meint. Und dann sagt Jakobus noch etwas. Warum gab es denn bei Hiob ein gutes Ende? Und warum wird es bei der Gemeinde ein gutes Ende geben? Das ist die Frage. Und die Antwort lautet: Der Herr ist voller Erbarmen und Mitleid. Und ihr Lieben, dieser Schlusssatz in Vers 11, der ist so wichtig. Warum? Wenn Gott zugelassen hat, dass der Satan den Hiob fast alles genommen hat, dann kann man sich doch fragen, ja, was ist das für ein Gott? Und wenn Gott zur Zeit des Jakobus zugelassen hat, dass die Reichen die Armen ausbeuten, dann kann man sich fragen, ja, kümmert sich dieser Gott überhaupt um die Menschen? Und wenn der himmlische Vater gerade dir persönlich zumutet, durch ein finsteres Tal zu gehen, dann kann man sich auch fragen, ja, hat Gott mich denn wirklich lieb? Diese Fragen kommen doch auf und die sollen wir nicht verdrängen. Und deshalb muss Jakobus hier Klartext reden. Und das macht er auch, indem er sagt, ja, Gott kümmert sich um sein Volk. Der Herr ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Er zitiert hier nicht ausdrücklich, aber ich glaube, er beruft sich auf mindestens zwei Stellen aus dem Alten Testament, die ich euch nennen möchte. Einmal ist das 2. Mose 34, Vers 6. Da heißt es, der Herr, der barmherzige und gnädige Gott, ist langsam zum Zorn und reich an Liebe und Treue. Und im Psalm 103, Vers 8 heißt es, der Herr ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Liebe. Das ist so wichtig. Die gesamte Heilsgeschichte Gottes ist sozusagen zusammengehalten von der Liebe Gottes. Das, was du als Kind Gottes gerade durchmachst und vielleicht überhaupt nicht verstehen kannst, ist von der Liebe des himmlischen Vaters umklammert. Er ist nicht fern, sondern nah. Und Jakobus geht noch einen Schritt weiter. Er benutzt hier ein griechisches Wort, das man schwer übersetzen kann, ein Wort für Erbarmer, das sonst nirgendwo auf diese Weise im Neuen Testament vorkommt. Und er will uns sagen, Gott ist nicht nur mitfühlend, sondern er ist voller Mitgefühl. Er ist voll von Mitgefühl. Manche übersetzen das, er ist ein barmherziger Erbarmer, weil das einfach nicht mehr steigerungsfähig ist. Das heißt, sein Herz geht aus zu den Menschen, er will helfen. Um das besser zu verstehen, lasst uns zum Schluss noch in den 2. Petrusbrief springen. Da taucht nämlich im 3. Kapitel genau das gleiche Thema nochmal auf, was Jakobus hier im Kapitel 5 anspricht. Seid geduldig, bis der Herr kommt. Was war los? Es gab damals Spötter im Umkreis der Gemeinde und die haben gefragt, ja, wie ist das denn nun mit der Wiederkunft Jesu? Wo ist er denn? Wo bleibt er denn? Ist doch alles so, wie es immer war. Wann werdet ihr endlich begreifen, dass ihr betrogen worden seid? Und der Apostel antwortet, Kapitel 3, Vers 8 und 9, mit folgenden Worten. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, Geliebte. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinausgezögert hat, wie einige es denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern er möchte viel mehr, dass alle umkehren. Besser kann man diese großzügige und mitfühlende Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters eigentlich nicht anschaulich machen. Die Christen werden mit Geliebte angesprochen und das nicht nur deshalb, weil der Jakobus die Leute dort lieb hat, sondern weil sie von Gott geliebt sind. Und der Herr ist noch nicht wiedergekommen, oder scheinbar hat er seine Wiederkunft verzögert, nicht weil er es vergessen hat oder weil er gelogen hat. Nein, die von uns empfundene Verzögerung ist in Wirklichkeit Ausdruck seiner Geduld mit uns. Er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte, dass die Leute zu ihm umkehren. Deshalb sprechen wir, ihr habt das wahrscheinlich schon mal gehört, davon, dass die Zeit, in der wir jetzt leben, die Zeit der Geduld ist oder die Gnadenzeit ist. Die Liebe Gottes zeigt sich auch darin, dass er Geduld mit uns hat. Gott hat sein Kommen scheinbar hinausgezögert, weil er wollte, dass du nicht verloren gehst, sondern dass du ihn kennenlernst und dass du an ihm dranbleibst. Und er hält dich fest, weil du sein Kind bist. Derjenige, der das Werk begonnen hat in dir, der wird es auch zu Ende führen. Und Gott hat sein Kommen scheinbar hinausgezögert, weil er weiß, dass es in deiner Familie und in deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis Menschen gibt, die ohne Erlöser verloren sind. Und er will dich dafür gebrauchen, Botschafter für sie zu sein, damit sie das erkennen, wie sehr sie einen Erlöser brauchen. Und wenn du heute hier zuhörst und noch nicht weißt, ob du ein begnadigter Sünder bist, auch dann hängt es mit der Liebe Gottes zusammen. Nirgendwo wird die Liebe Gottes so sichtbar wie an diesem grausamen Kreuz, an dem Jesus gestorben ist. Der erste Johannesbrief sagt im Kapitel 4, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn Leben haben sollen. Jesus nahm meine und deine Schuld auf sich. Obwohl wir den Tod verdient haben, werden wir, wenn wir ihm vertrauen, beschenkt mit Leben, im Hier und Jetzt und zugleich mit ewigem Leben. Gott lädt dich ein, an ihn zu glauben. Und Jesus ruft dir zu, vertraue mir, folge mir nach. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, Vater, dass du deine Kinder nicht zum Zorn bestimmt hast, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir leben oder schlafen, zugleich mit ihm verbunden sind. Stärke unsere Geduld, die Unvollkommenheiten, die Gebrochenheiten in dieser gefallenen Welt im Glauben zu ertragen. Und hoffnungsvoll, voller Freude, voller Erwartung nach vorn zu blicken und dir ansteckend nachzufolgen, so dass auch andere Menschen das erkennen können, dass du lebst und dass du uns eine Zeit geschenkt hast, die noch Gnadenzeit ist, in der es möglich ist, umzukehren zu dir und dir nachzufolgen. Herr, wir bitten darum, dass du unsere Herzen ausrichtest auf die Wiederkunft deines Sohnes, sodass das Licht, das von deinem Sohn ausgeht, unser Leben im Hier und Jetzt prägt und auch hineingetragen wird in eine finstere Welt, die dein Licht so sehr braucht. Herr, wir bitten darum, komme bald. Amen.